Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Die Corona-Krise hat einen Brennglaseffekt, sagen Bildungsfachleute. Und das heißt, die Pandemie legt schonungslos offen, was an den Schulen vorher schon nicht richtig geklappt hat. Welche Probleme das im Einzelnen sind und was man dagegen tun kann, das lassen wir uns gleich erklären von einer der besten deutschen Soziologinnen überhaupt, hier bei Campus und Karriere. Wenn Schulen schließen in der Folge der Corona-Krise oder schließen müssen, dann sorgt das bei vielen Beteiligten natürlich für Stirnrunzeln und für Sorgen. Zum Beispiel bei Eltern, dass sie denken, Mensch, was entstehen denn da jetzt für Wissenslücken? Wie kriegen wir die wieder geschlossen? Aber die Folgen, die eine solche Schließung von Schulen, die einen Ausfall von Unterricht mit sich bringt, reichen viel weiter. Es sind soziale, es sind wirtschaftliche Folgen. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat sich am heutigen Vormittag in einer Online-Konferenz mit diesem Thema beschäftigt. Mit dabei war die Bildungsökonomin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Guten Tag, Frau Almendinger.
Guten Tag, Herr Himmelrath.
Wenn Sie auf die Folgen von Schulschließungen schauen, dann haben Sie ja den Blick der Sozialwissenschaftlerinnen, haben diesen gesellschaftlichen Blick. Auf welche Folgen stoßen Sie da? Was sind die größten Probleme aus Ihrer Sicht?
Nun, die größten Probleme ist natürlich immer zunehmend, was wir jetzt hören, die häusliche Gewalt, die auf diese Kinder trifft. Das ist etwas natürlich auch die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten, der Gesundheit. Wir wissen, dass Schulschließungen oft damit einhergehen, dass Kinder dann ihre Pizza einfach in den Ofen stecken und an Gewicht zunehmen. Da gibt es mittlerweile eine harte Datenlage dazu. Wir wissen aber auch, dass die interaktiven Fähigkeiten der Kinder leiden. Weil Kinder, und darauf möchte ich besonders im Moment eingehen, natürlich das Verhalten von anderen Kindern pieren oder verwerfen, dass sie im Spielen mit anderen Kindern sehen, was geht und was nicht geht, dass Respekt, Selbstwerterfahrung oder Selbstbewusstsein, dass all das entsteht im Klassenzimmer oder in den Kindertagesstätten. Und das ganz wichtig ist, um Stereotypisierungen zu vermeiden, um Respektvertrauen aufzubauen. Also dieses soziale Miteinander, das ist etwas, was auch in den Schulen entsteht und eine ganz, ganz wichtige Basis ist.
Gibt es bestimmte Gruppen von Kindern, die von diesen Problemen oder von diesen Schwierigkeiten, von diesen Folgen der Pandemie besonders betroffen sind?
Ja, natürlich haben wir hier an erster Stelle den sozioökonomischen Hintergrund der Eltern zu betrachten. Das geht auf der einen Seite dahin, dass viele Eltern mir schildern und das mittlerweile auch die Daten natürlich zeigen, überhaupt nicht überraschend zeigen, dass auch hier die Krise so ein Brennglas ist. Also Eltern, die eben nicht die Sprachen sprechen, die in der Schule unterrichtet werden, nicht die Mathematik kennen oder sowas, die können ihren Kindern nicht helfen. Die stehen quasi nackt vor ihren Kindern und das ist auch für die Eltern etwas ganz, ganz Furchtbares. Aber es geht mehr als um dieses Bildungsübertragen. Es geht auch über die finanzielle Ausstattung der Elternhäuser. Diese Kinder haben oft gar keine ruhige Ecke in der Wohnung. Sie haben oft auch nicht die Endgeräte, die sie brauchen könnten. Also das ist sozusagen dieses sozioökonomische. Hinzu würde ich bringen, dass natürlich die Eltern unterschiedlich erwerbstätig sind. Es gibt viele Kinder, die eben nicht die Eltern im Homeoffice zu Hause haben und alleine sind. Und das erfordert von vielen Kindern eine ganz enorme Umstellung, eine ganz enorme Selbststeuerung, mit der sie oft nicht richtig viel anfangen können. Und neue Daten von Herrn Würzmann vom IFO-Institut, von der OECD zeigen, dass hier dann der Fernsehkonsum oder der Konsum von anderen Medien extrem zunimmt, mit oft doch fatalen Auswirkungen.
Wenn Sie sagen, die Krise wirkt wie ein Brennglas, dann sieht man ja die Probleme des deutschen Bildungssystems viel stärker als vorher. Leitet sich daraus denn aus Ihrer Sicht auch mehr Handlung ab, mehr Engagement, genau diese Probleme anzugehen bei den Aktiven und bei denen, die da politisch und strukturell für verantwortlich sind?
Wenn ich eines hoffe, dann das, Herr Himmelrath. Also in der Tat kennen wir ja diese soziale Schere in unserem Bildungswesen gut. Wir haben vorgeführt bekommen jetzt wieder, dass wir mit der ganzen Digitalisierung enorm zurück sind. Sodass, wenn ich jetzt Wünsche hätte, dann wäre das, was vorhin auch in der von Ihnen erwähnten OECD-Sitzung nochmal ganz klar gemacht wurde, dass die Schulen offen halten, dass auch die Kindertagesstätten offen halten. Das ist wichtig und wir sehen das dass andere Länder uns das vormachen, ohne dass da es dann diese Hotspots gibt. Das Zweite ist, dass wir eine Bildungsoffensive brauchen für die Lehrerinnen und Lehrer, die oft nicht mit diesen digitalen Techniken so vertraut sind. Und wie sollten sie es auch? Das müssten wir zügig angehen. Dann müssten wir natürlich diesen Bürokratieabbau, den dem Digitalitätspakt verbunden ist, angehen, sodass das Geld viel schneller an Schulen fließt. Wir sehen hier in Neukölln, in Berlin-Neukölln, dass die Gelder kaum abgerufen werden, weil einfach so viele Formulare und so viele Voraussetzungen zu erfüllen sind. Und dann hätte ich eben gerne auch ja so etwas wie soziale Innovationen, dass man die Studierenden, die ja oft gar keine Jobs mehr haben, die weggefallen sind in der Gastronomie, die aber ja auch was für ihren Lebensunterhalt brauchen, dass man die gezielt einsetzt und so als Coaches für die kleinen und mittelalten Kinder da ansetzt. Das kann digital sein, das kann aber auch getestet durchaus vor Ort sein in den festen Gruppen. Also ich habe da ein ganzes Tableau dessen, was man machen kann. Also insgesamt haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir haben seit langem ein Handlungsproblem. Und wenn ihr Optimismus trägt, dass man jetzt durch dieses Brennglas tatsächlich etwas Brennen unter den Hintern bekommt, dann wäre das super.
Jutta Emdinger war das, Bildungsforscherin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, mit einem Blick auf die gesellschaftlichen Folgen der Schulschließungen. Wir haben dieses Gespräch aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben bei den Schulen, wechseln aber die Perspektive von der Wissenschaftlerin zu den Schülerinnen und Schülern. Mehr Mitsprache, Demokratie leben, das ist das Motto, unter dem das diesjährige Treffen der Schüler- und Schülerinnenvertreterinnen aus den meisten Bundesländern steht, die sogenannte Bundesschülerkonferenz. Die läuft noch bis Sonntag und im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Mitwirkungsrechte der Schülerinnen und Schüler im Schulalltag und natürlich Corona. Tonja Koch berichtet aus Saarbrücken.
Aktuell seien 100.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland in Quarantäne, hieß es gestern zum Auftakt des Treffens. Und auch die Zahl der Teilnehmer wurde durch Corona begrenzt. Trotz alledem aber trete die Mehrheit der SchülerInnen dafür ein, den Präsenzunterricht in den Schulen, solange es irgend geht, beizubehalten, sagt Torben Kraus, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Also für uns als Bundesschülerkonferenz ist es sehr wichtig, dass wir Präsenzunterricht haben. Also wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesehen, als es zu Schulschließungen kam, dass das einfach nicht gut klappt mit dem Online-Unterricht. Da gibt es zwar einige Schulen auch wieder, die da als Vorreiter fungieren, aber der Großteil schafft es eben einfach noch nicht, ein vernünftiges Online-Angebot bereitzustellen und online zu unterrichten.
Die Erfahrungen mit den Online-Angeboten seien höchst unterschiedlich, betont der saarländische Landesschülersprecher Lennart Elias Seimetz. Aber bevor über erneute Schulschließungen nachgedacht würde, sollten hybride Unterrichtsformen, also eine Kombination von Präsenz und Online, ins Auge gefasst werden.
Hier im Saarland ist das sogar noch ganz gut machbar. Wir haben die Online-Schule Saarland, an der wird intensiv gearbeitet, um sie benutzerfreundlicher zu machen. Die Lehrer werden aktuell geschult, auch wenn daran noch extrem viel gearbeitet werden muss. Aber wenn wir das alles so fortführen wie geplant und auch die Schulbuchausleihe 2.0 dann startet, bedeutet das, jeder Schüler über die Schule ein digitales Endgerät bekommt, sodass die Bildung von zu Hause nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Dann kann auch ein Hybridunterricht funktionieren.
Jenseits der aktuellen Fragestellungen diskutieren die Schülerinnen und Schüler in den kommenden beiden Tagen einen Forderungskatalog, der ihnen mehr Mitwirkungsrechte garantieren soll. Das gelte für verschiedene Ebenen von der Schule bis hin zur Kultusministerkonferenz, erläutert Dario Schramm.
Weil wir uns so ein bisschen als Pendant zu der Kultusministerkonferenz sehen. Und das ist unser Wunsch, dass wir anerkannt werden, damit wir dort tatsächlich auch eben auftreten können und sagen können, uns gibt es, wir sind wahrgenommen, wir sind verankert und deswegen ist das sehr wichtig.
Das Gremium benötige eine gesetzliche Legitimierung, um auf Augenhöhe in die Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden, argumentiert Dario Schramm. Er stellt sich am Sonntag zur Wahl des Generalsekretärs der bundesweiten Schülervertretung.
Gerade solche Themen, also wo es darum geht, dass man dann doch irgendwo den Föderalismus irgendwie so ein bisschen nicht beiseite legt, aber trotzdem versucht, irgendwelche Standards zu entwickeln, ob es jetzt zum Beispiel Abituraufgaben sind oder die Anforderungen. Genau bei solchen Themen ist eben unser Wunsch, dass wir dort mit einbezogen werden, damit tatsächlich auch im Sinne der Schüler eben Sachen entschieden werden können.
Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Landesschülervertretungen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, so der offizielle Titel, müssen einstimmig fallen. Das ist ein Grund dafür, warum nicht alle Landesvertretungen ihr angehören. Neben Bremen und Nordrhein-Westfalen ist auch Rheinland-Pfalz kein offizielles Mitglied. Paul Rossitsch.
Das birgt zwei Probleme. Einmal sehen wir es als sehr problematisch an, weil dadurch die Arbeitsfähigkeit dieses Gremiums sehr, sehr eingeschränkt ist und auch keine stichhaltigen Positionen wirklich dabei herauskommen. Und dann kommt auch noch hinzu, dass die Länder ja zum Teil sehr unterschiedliche Interessen einfach haben. Und durch das Konsensprinzip ist es natürlich auch dann sehr einfach, Beschlüsse auch von anderen Ländern, die gegensätzliche Interessen haben, halt auch zu blockieren. Das sehen wir halt als nicht zielführend an.
Neben den großen Fragen geht es den SchülerInnen auch um den Alltag in der Schule. Vor Ort planen und gestalten könne nur der, der wisse, dass er Rechte habe. Hier sei die Schule in der Pflicht, sagt Landesschülersprecher Lennart Elias Seimetz.
Wir haben ganz oft die Probleme, dass wir an Schulen kommen, die Schülerinnen sagen, warum soll ich mich in der Schülervertretung engagieren? Ich darf doch eh nichts machen. Und das ist ein ganz, ganz großer Grundpfeiler, dass Schülerinnen und Schüler auch verpflichtend über ihre Rechte aufgeklärt werden.
Zum Ende der Plenartagung am Sonntag werden sämtliche Vertreter des Bundessekretariats, an dessen Spitze ein Generalsekretär steht, neu bestimmt.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung. In der israelischen Öffentlichkeit, da gibt es derzeit heftige Diskussionen und die haben einerseits zu tun mit der Politik von Premier Benjamin Netanyahu und andererseits mit Schulschließungen wegen der Corona-Krise.
Campus und Karriere. International.
Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen sind die Schulen in Israel noch geschlossen. Offiziell jedenfalls und die allermeisten. Aber es gibt Ausnahmen, denn auf Anweisung von Rabbinern haben viele streng religiöse jüdische Bildungseinrichtungen das Verbot in dieser Woche vorsätzlich gebrochen. Zehntausende Schülerinnen und Schüler gehen seit Sonntag wieder in diese ultraorthodoxen Schulen. Und das, obwohl gerade die streng religiöse Bevölkerungsminderheit besonders von der Pandemie betroffen ist. Fachleute warnen, dass dieser Regelbruch die Anstrengungen im Kampf gegen Corona unterläuft. Die Verstöße der Religionsschulen jedenfalls vertiefen die Kluft zwischen den säkulären und den streng religiösen jüdischen Israelis. Aus Tel Aviv berichtet Tim Aßmann.
Ein Mann allein fällte die Entscheidung. Rabbiner Chaim Kanievski, religiöses Oberhaupt in einem Teil von Israels ultraorthodoxer jüdischer Minderheit, wies die streng religiösen Schulen im Land an, zu öffnen, trotz der von der israelischen Regierung verfügten Schulschließungen. Kanievski, 92 Jahre alt und selbst Corona-positiv, legte sich fest: Der Glaube ist wichtiger als der Infektionsschutz. Bereits am Sonntag, dem jüdischen Wochenbeginn, gingen rund 60.000 streng religiöse Schüler im Alter von 6 bis 14 wieder zur Schule. Mittlerweile sind Zehntausende weiterer Religionsschüler und Studenten hinzugekommen, ungeachtet des Verbots und der für das kleine Israel weiter viel zu hohen Infektionszahlen. Für Rabbi Avraham Pinsel, Leiter einer der größten ultraorthodoxen Grundschulen Jerusalems, ist die Schulöffnung alternativlos. Pinsel sagte dem Fernsehsender Kan: Wir können die Kinder nicht länger in einer Situation lassen, in der sie nicht die Tora lernen. Die Gefahr besteht nicht nur für mich oder die Kinder, es ist eine Gefahr für das gesamte auserwählte Volk. Die streng religiösen Juden machen rund 14% der Gesamtbevölkerung aus. Die kinderreichen, häufig sehr beengt lebenden Familien sind besonders stark von der Pandemie betroffen. In ihren Wohngegenden liegen die Infektionszahlen weiter weit über dem Landesschnitt. Experten befürchten, dass die Öffnung der Schulen Israel im Kampf gegen das Virus zurückwirft. Regierungschef Netanyahu verlangte von den Haredim, übersetzt die Gottesfürchtigen, sich an die Regeln zu halten. Ich rufe alle Führer und Politiker der ultraorthodoxen Gemeinden auf, die Regeln zu beachten und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Doch für viele Ultraorthodoxe sind die Anweisungen ihrer religiösen Oberhäupter wichtiger als die Appelle des Premierministers. Diese streng religiöse Jüdin aus Jerusalem sagte im Interview mit dem Israel-Radio: Wir hören nur auf die Rabbiner. Früher waren es die Propheten, heute sind es die Rabbiner, das war immer so und wird auch immer so bleiben. Ihr werdet uns nicht ändern. Wir werden immer auf die Rabbiner hören und wenn die Politiker verstehen wollen, warum wir dennoch unsere Schulen öffnen, dann können sie es sich gerne von unseren Rabbinern erklären lassen. Die israelischen Behörden gehen bisher kaum gegen den Bruch der Corona-Auflagen durch die streng religiösen Schulen vor, versuchten nur sehr vereinzelt, die Einrichtungen wieder zu schließen. Premierminister Netanyahu kämpft ums politische Überleben. Er steht unter Korruptionsanklage und seine Regierung bekommt die Corona-Krise nicht in den Griff. Die Proteste gegen Netanyahu reißen nicht ab. Die zwei ultraorthodoxen Parteien in Israel sind wichtige politische Verbündete für den Regierungschef. Deshalb würden für die streng Religiösen scheinbar keine Gesetze gelten, erklärte Oppositionsführer Yair Lapid. Das ist das Ergebnis von dem, was ihnen jahrelang vorgelebt wurde. Netanyahu sagt ihnen seit Jahren, dass sie von den Gesetzen ausgenommen sind. Es ist ein Geschäft, das sie abgeschlossen haben. Sie machen ihn zum Premierminister und im Gegenzug bekommen sie Unterstützung und müssen sich an Gesetze nicht halten. Aber dieses Mal schadet es in erster Linie der ultraorthodoxen Gemeinschaft selbst. Denn diese Gesetze sollen ihre Gesundheit schützen. Viele säkulare Israelis, die unter den Corona-Auflagen und der Wirtschaftskrise leiden, ärgert das Verhalten der Ultraorthodoxen. Ihm schlage offene Ablehnung entgegen, erzählte dieser streng religiöse Jude im Israel-Radio. Als Ultraorthodoxer weiß ich, wie es ist, ein Außenseiter zu sein, über den die anderen reden. Das ist nicht neu für mich. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel Vorurteile und Hass erlebt zu haben. Schon vor Corona gab es eine Kluft zwischen säkularen und streng religiösen jüdischen Israelis. Durch die Pandemie ist die Spaltung größer geworden.
Wenn man ständig online ist, im Netz suchen kann, weltweit, dann ist die Literaturrecherche für Studierende oder NachwuchsforscherInnen eigentlich etwas, das man problemlos auch von zu Hause erledigen kann. Bibliotheken brauchen wir nicht mehr, könnte man jetzt vielleicht denken. Das sieht der Deutsche Bibliotheksverband allerdings erwartungsgemäß etwas anders und deshalb vergibt er morgen zusammen mit der Deutschen Telekom Stiftung den Nationalen Bibliothekenpreis. Der geht in diesem Jahr nach Hannover an die Technische Informationsbibliothek TIB. Und warum gerade sie den Preis verdient hat? Meine Kollegin Agnes Bührig kennt die Antworten.
Im braunen Bibliotheksbau aus den 1960er Jahren mit langgestreckter Fensterfront herrscht an diesem Morgen wenig Betrieb. Unweit des Hauptgebäudes der Leibniz-Universität im Norden Hannovers sitzen hier einige Erstsemester im Eingangsbereich an Laptops. Ein Forscher blättert in vergilbten Zeitschriftenbänden. Die Reihe fest installierter Computer, mit denen sich die 9,7 Millionen Medieneinheiten der Bibliothek sichten lassen, nutzt jedoch keiner. Die Auswahl der Bücher geschieht am Computer zu Hause, erklärt eine Lehramtsstudentin.
Ich recherchiere über OPAC, gucke, welche Bücher ich brauche. Dann gucke ich auf OPAC, ob ich die kriege und dann hole ich die auch direkt ab. Und es gibt nicht immer alle Bücher über OPAC, also über die Präsenz. Und dann hat man Online-Zugang und das hilft.
Denn was sich nicht über den öffentlich zugänglichen Online-Katalog OPAC physisch ausleihen lässt, ist unter Umständen als digitale Kopie nutzbar. Dafür hat die Bibliothek, die mit knapp 127 Millionen elektronischen Dokumenten als weltweit größte Spezialbibliothek für Technik und Naturwissenschaften gilt, an den Verhandlungen des deutschen Deal-Konsortiums mitgewirkt. Dabei ging es um den dauerhaften öffentlichen Zugang zu elektronischen Zeitschriften großer Wissenschaftsverlage. Für die Forschung ist die Quelle enorm wichtig, sagt der Direktor der TIB, Sören Auer.
Wir sehen das ja jetzt bei der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen wie Klimawandel oder auch Pandemie, wie wichtig das ist, dass man schnell Zugang zu Informationen und breit auch zu wissenschaftlichen Informationen hat. Und außerdem meiner Meinung nach eben auch die Information besser zu organisieren und zugänglich zu machen, weil wir in der Wissenschaft in einer Flut von Publikationen ersticken heutzutage.
Damit der Wandel von der klassischen Präsenzbibliothek hin zum digitalen Wissensspeicher von morgen gelingt, betreibt die TIB unter anderem das Open Science Lab. Mit dem Informationssystem Vivo wird hier klassische Forschungsliteratur mit frei zugänglichen Informationen im Internet verknüpft. Dazu gehören Datensätze öffentlicher Forschungseinrichtungen, kommerzielle Datenbanken und Inhalte manuell gepflegter Webseiten von Forschenden. Eine NSA im Guten sozusagen, sagt Lambert Heller, Leiter des Open Science Lab.
Wir haben hier zum Beispiel zu einer Publikation zusätzliche Daten, wo wir sehen, nicht nur, wie stark dieser Artikel zitiert worden ist in der klassischen Forschungsliteratur, sondern wir sehen zugleich auch, wo auf der Welt zum Beispiel in Twitter dieses Stück Literatur angesprochen worden ist, erwähnt worden ist.
Neben den Rankings in wissenschaftlichen Fachmagazinen lässt sich mitverfolgen, wie stark etwa ein wissenschaftlicher Aufsatz in welchen Kontexten diskutiert wird, in welche Regionen der Welt seine Urheber vernetzt sind. Zudem arbeitet die TEB daran, das Wissen der internationalen Forschungsgemeinschaft in strukturierten Datenbanken zugänglich zu machen, sagte Informatiker Sören Auer.
Wenn ich bei eBay oder Amazon heute Produkte bestelle, dann kann ich ja auch filtern nach Preis, nach bestimmten Charakteristika der Produkte. Und genauso müssen wir wissenschaftliche Erkenntnisse filtern können, um vielleicht dann auch so Dinge zu ermöglichen, dass wir Fragen beantworten können zum Stand der Wissenschaft, so wie wir heute Amazon Alexa oder Google Now nach dem Wetter oder nach den Veranstaltungen in einer Stadt befragen können. Und das funktioniert nur, weil diese Informationen in einer strukturierten Datenbank vorliegen.
Die Bibliothek von morgen. In der TIB in Hannover entsteht sie schon.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim, der hat sich heute mit der Maskenpflicht im Unterricht beschäftigt. Zwei Schüler aus dem Landkreis Ravensburg wollten diese Maskenpflicht nämlich kippen per Eilantrag, weil sie sagen, es sei unklar, ob man sich in Schulen überhaupt erhöht oder mit einem erhöhten Risiko der Infektion umgibt. Und es sei auch nicht nachgewiesen, dass ein einfacher Mund-Nasen-Schutz genau diese Infektionen wirksam bekämpfe. Die Richter allerdings sahen das anders und haben gesagt, die Maskenpflicht ist ein geeignetes Mittel im Kampf gegen die Pandemie und deshalb sei es auch nicht zu beanstanden, dass sie in Schulen landesweit verhängt wurde. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.